Rainer, jetzt habe ich in einem deiner Bücher gelesen, dass natürlich auch verschiedene Spiele, die bei uns bekannt sind, ihren Ursprung im alten Germanien haben, im Germanentum. Insbesondere hat mich überrascht Schach. Bei Skat war ich mir relativ sicher. Aber du hast, habe ich gelesen, eben Schach, dass es auch seinen Ursprung bei uns hat, sage ich mal. Und dann zum Beispiel Mühle. Es heißt doch eigentlich, dass das Schach zum Beispiel aus Persien kommt. Wie hängt das jetzt zusammen? Wo ist jetzt tatsächlich der Ursprung dieser Spiele, Skat, Schach und Mühle zum Beispiel?
Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die ausgewanderten Ingvaonen, also die Zweitgeborenen, die nicht den Bauernhof erbten, die haben sich ja dann immer zusammengetan, wenn so und so viele waren und sind auf neue Landsuche, wo immer 100 freie Bauern, die früher die Boren hießen, aus Boren wurde dann Bauern und der 101. war der Hundertschaftsführer. Und die haben dann gesiedelt und sind natürlich gezogen, auch bis Arabien und haben auch unsere Zeichen, Symbole mit nach Indien und Mexiko. Deswegen finden wir überall diese alten Heilszeichen dort vor, die Triskelen und so weiter und so fort. Dazu wäre es doch nötig, überhaupt darauf hinzugehen, auf diese Stände. Wir haben ja den Nährstand, der erste Stand ist der Nährstand, also die Bauern, ne, die Bohren, der wichtigste eigentlich. Und der zweite Stand ist der Lehrstand, das waren die Priester und Lehrer. Und der dritte Stand ist der Wehrstand. Das waren also jetzt die Soldaten, jetzt, wenn wir es jetzt mal so nehmen. In Wirklichkeit ist jeder Soldat natürlich Bauer, ne, um jetzt zu wehren. Die Bezeichnung dafür sind für den ersten Stand Ingvaonen, die Erstgeborene. Deswegen finden wir besonders in Süddeutschland, in Baden und in Württemberg so viele Orte mit Ing. Ne? Dann die Bezeichnung des Lehrstandes sind die Ahrmannen. Und der dritte Stand, der Wehrstand, sind die Istvaonen, die Überzähligen, also die nicht den Hof erbten. In verschiedenen Gegenden der Welt ist es heute noch so, dass der Erstgeborene den Hof erbt. Ne? Die anderen müssen raus. Heute werden sie ausgezahlt. Damals,
Blieb
kannst du
nichts
nicht
anderes
sagen, wie es
übrig.
damals war,
Ging.
blieb nichts anderes übrig. Er wurde jetzt Bauer, erbte jetzt, kriegte selbst Kinder. Wenn die Kinder groß waren, sind sie ins Auszugshaus. Daher haben wir ja diese drei oder vier Seitenhöfe überall. Ne? Und jetzt wurde der, wenn er das Alter hatte, der älteste Sohn, nun der neue Bauer, kriegte nun selber wieder Kinder und so ging das immer fort. Und das Gleiche ging natürlich nun außerhalb, ne, wo sie eben hin sind. Überliefert sind ja nur diese nachweislich diese Züge bis nach Italien rein, wo sie immer wieder um Land, was dann heute als große Völkerwanderung gedeutet wird. Völkerwanderung hat es nie gegeben, es sind immer nur die Überzähligen. Niemals ist Oma und Opa mit dem Pferdewagen, haben ihr Haus in Stich gelassen, haben die Ruhestätte der Ahnen, ihre Felder, ihre Flur und sind ins Ungewisse ausgezogen, wie das heute fabuliert wird. Es sind immer nur die Überzähligen gewesen. So, und diese Überzähligen sind dann natürlich, weil, muss ich noch einfügen, es gab kein Arm und kein Reich in den Dorfverhältnissen. Alles gehörte allen. Jeder hatte sein Haus, sein Hof, wurde gleich gebaut, gleich groß, wurde das losgezogen, die Grashalme. Deswegen sagen wir heute noch, er hat den Kürzeren gezogen, er hat nun das Grundstück gekriegt, was er eigentlich nicht wollte. Das war seins. Und alles andere, Felder, Wälder, Seen, war alles Gemeindeeigen. Gehörte allen. Es war die Allmende. Ne? Wo die Franzosen heute noch den Namen gebrauchen
Allemand.
für die Deutschen. Ganz genau. Daher kommt
Allemannia.
das alles. So. Und deswegen gab es kein Arm und Reich, es konnte gar kein Arm geben, weil alles gehört ja allen. Es kann ja gar nicht möglich sein, dass ein gewisser Bevölkerungsanteil von diesen 100 Sippen nichts zu essen hat. Das geht ja gar nicht. Und die anderen hatten jede Menge, sowas gab es nicht. Es war eigentlich eine Art Kommunismus, echten Kommunismus, wo alles allen gehörte. Nur das, was sie selber hatten, war ihr Privateigentum. So. Und die sind natürlich auch nach Persien, deswegen sind ja die Perser, also die Iraner ja auch Arier, wie die Inder und wie die Mongolen und die Azteken, nannten sich ja selbst alle Arier und Ario-Germanen sind wir jetzt, ne, die fünfte Menschenwurzelrasse in der vierten Runde, die Ario-Germanen, die seit ungefähr 15.000 Jahren, kann man nicht sagen, wann war wirklich die letzte Eiszeit. Das sind ja alles spekulative Zahlen, die wir ja gar nicht so uns nicht unbedingt daran festhalten müssen. So, und die sind auch dahin natürlich und haben dort das mitgebracht. Dann hat man natürlich auch das Spiel der Könige, das Schach, mit dorthin verbracht. Und nun soll es natürlich wie alles, entweder kommt alles aus Griechenland, aus Rom oder von den guten, von den bösen Slawen oder natürlich aus Afrika zu uns. Wie der Reichsapfel, der soll von Alexander den Großen, obwohl der Reichsapfel natürlich der Cumorosé, Penetrable Tollense, der Triton ist.
Ja, was du in deinem Paradiesbuch
Genau.
aufgeschrieben hast, zum Beispiel.
Kommen wir ja nachher nochmal kurz drauf. Und so wurde das Spiel der Könige geschachtet, heißt es. Ne? Und wenn wir das Wappen von Bayern nehmen, da ist es ja diagonal, das Schach so, in so und so viel Wappen. Ne? Dann haben wir es ja das geschachtet. Ne? 3x3, 6x6 oder 9x9. Ausführlich beschrieben im Ortsnamenbuch im Anhang. Da ist auch in diesem Ortsnamenbuch im Anhang sind auch die Völkerstämme Germaniens, alle Völkerstämme Germaniens bis Kiew, jetzt mal unpolitisch gesehen, von Nordfrankreich, Italien, alle mit ihren echten alten Namen und mit ihren Haupt-Ol- und Ul-Orte. Die Ol- und Ul-Orte sind die Wissensorte, wo die Haupt-Halga-Dome standen. Sowas wie Oldenburg oder Ulm oder Olbernhau. Und so zogen sich die Orte in ganz Europa. Das waren die Hauptwissensorte, wo die Hauptenergie wahrscheinlich wirkte, wie im Kölner Dom. Dom kommt auch aus dem germanischen Haus, wurde natürlich dann in Rom übernommen, denn die alten Römer waren ja ausgewanderte Germanen.
Weil du es aber gerade ansprichst, fällt mir das gerade ganz spontan ein. Ein Punkt, der mich, oder wie soll ich sagen, der mir einen Geistesblitz vermittelte, kann man vielleicht sagen, als ich eben in diesem Buch gelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass es ja von der Logik her gar nicht so viele verschiedene Völkerstämme gegeben haben kann, allein anhand der Namen, weil die Namen ja auch, ich sage jetzt mal über, ja, wie soll man sagen, die Namen wurden Begebenheiten oder Gegebenheiten entsprechend oder bezeichneten eben Gegebenheiten. Was weiß ich, das waren alles, war alles das eine Volk, alles dasselbe Volk, so wie ich es verstanden habe. Nur die einen hießen eben die von hinterm Berg und die von am See und die auf der weiten Wiese und das in diesem Althochdeutsch, dass man dann eben, sagen wir mal, von römischer Seite meinte, das sind unterschiedliche Völker, aber es war eigentlich alles das Gleiche. Aber die Namen bezeichnen, sagten einfach, ja, das sind die vom Berg und das sind die vom Tingplatz oder wie auch immer. Ist das eine richtige Schlussfolgerung oder?
Naja, Sie sagen es ja immer in Ihrer Zunge. Nehmen wir jetzt mal Köln, ne? Das Heiligtum wurde uns heute nun gelehrt. Das haben die Römer natürlich wieder alles gegründet, ne? Die guten Römer. Also in Westdeutschland waren es ja die guten Römer und in Ostdeutschland waren es ja die bösen Slawen. Ne? Germanen selbst, also die haben weder Städte noch Orte gehabt, das gab es ja gar nicht. Ne? Auf Bäumen oder in Höhlen gehaust, ne? Die Bauer der Himmelsscheibe und so weiter. Aber Köln kommt nicht von römisch Colonna, sondern vom germanischen Colna. Col ist die Quelle und na ist Geburt, also Geburtsquelle des Volkes. So. Und die Römer in ihrer Zunge haben Colna gehört und haben es natürlich als Colonna nun aufgenommen und weitergegeben. Ne? Genauso wie wir sagen ja auch nicht, wir fahren nach Warschau, sondern wir fahren nach Warschau. Die Polen sagen nicht, wir fahren nach Leipzig, sondern wir fahren nach Lipsk. Also jeder gibt es ja nun in seiner Zunge wieder. Nur eigentlich ist es ja bekannt, aber da wir ja alles wie schon Friedrich Ludwig Jahn sagte, der Deutsche liebt die Ausländerei und alle seine Errungenschaften schiebt er großzügig dem Ausland zu, ist es natürlich auch da gewesen. Also man sucht nicht im eigenen, sondern man sucht erstmal im Fremden. Und so sind natürlich die Stadtnamen, die Flurnamen, jeder Flurname ist ja nun hundertprozentig althochdeutsch. Heidnisch. Also ist ja nun ganz leicht. Auch die Namen der Gasthöfe, ich habe sie im Ortsnamenbuch, die Gasthöfe-Namen, die Namen der Gartenkantinen. Ne? Wir haben noch was vergessen.
Was haben wir vergessen?
Mühle.
Mühle.
Mühle. Schach und Mühle. Schach und Mühle ist klar, das Spiel der Könige. Ja. Und Mühle ist natürlich das ewige Spiel des Lebens mit dem Tod. Also gefunden, wir sind ja hier in der Schweiz, vom Hockstein, Sächsische Schweiz, ne? Gegenüber von der Burg. Hohenstein ist ja der Hockstein. Das sind ungefähr 70 Meter, schätze ich mal, oder 60. Und an diesen Hockstein, wo die zum Tode Verurteilten gefesselt den Hang hinuntergestoßen worden sind, und zwar Verräter oder Vergewaltiger, anderswo in Norddeutschland zum Beispiel, wurden sie lebendig im Moor versenkt. Deswegen finden wir dort die vielen Moorleichen. Und ist hier haben sie sich runtergeschubbt. Und hier, ich habe es in Ruhen und Sinnbilder und Hieroglyphik, habe ich es in diesem Buch dokumentiert. Viel, viel Bilder aus Sachsen.
Ja.
So ein großes Mühlespiel eingemeißelt.
Okay.
Zur Erinnerung nochmal, ja. Du kommst wieder, du wirst wiedergeboren. Denke dran an das ewige Spiel des Lebens mit dem Tode. Das gleiche Mühlespiel allerdings in dieser Größe finden wir in Quedlinburg, in der Viperti-Kirche, in der Krypta unten, in der Unterkirche, die ja immer alle Unterkirchen, die noch da sind, in den sogenannten romanischen, sind aus urgermanischen Zeiten. Dort fand das Kar statt, der heilige Reigentanz. Das ist aber jetzt ein anderes Thema, ist im Betenbuch drin, hat also auch keine christliche Bedeutung. Ich sage immer bei meinen Vorträgen, wer mir ein einziges christliches Brauchtum nennen kann, bitte nur eins, außer Hexen und Teufel, die haben sie erfunden, das ist klar. Aber ansonsten bitte ein echtes Brauchtum, was nicht aus dem Germanischen herrührt, aus dem Heidnischen. Zwei solche große Mühlenspiele, ganz unten, zwei Platten mit zwei Mühlenspielen. Was haben die denn in einer christlichen Kirche zu suchen? Natürlich gar nichts. Sind ja uralt immer drin gewesen. Das dritte Mühlenspiel habe ich gefunden in Großraden in Mecklenburg. Rad ist die Riedrune, Recht, das große Recht ist heute natürlich ein slawischer Platz. Und da ist es auf einen Knochen eingeritzt. Also das ewige Spiel des Lebens mit dem Tod. Und das wird ja auch gespielt. Das sind eben unsere Spiele. Und dann sagtest du noch Skat.
Ja,
also wenn wir das Skat spielen, spielen wir alle unbewusst, auch ich über Jahre unbewusst, die urgermanische Tingordnung durch. Fangen wir beim Ass an. Das Ass sind die Asen.
Ja.
Ne? Klar, der Alte, der alles sticht, ist der Hundertschaftsführer. Die Dame ist das weiße Weib, also die Hagedise, die auf dem Heiligen Hain wohnt und die Kulthandlungen durchgeführt hat. Ihr habt ja hier in Vorfreiberg, Freital, wo ich jetzt
Tarant.
In Tarant. Es ist ja ein Traum. Da oben steht die Burgruine auf dem Hang mitten im Ort. Daneben steht nur jetzt, wo der heilige Kultplatz war. Ne?
Steht die Kirche.
Steht die Kirche jetzt. Sie haben ja überbaut, um die alten Energien zu überlagern beziehungsweise zu nutzen. Denn auf der Burg saß der Hundertschaftsführer, ne? Also das Gericht. Und dort war der Kultplatz, wo die Kultfeiern, wo auch die Sonnenräder zur Winter- und Sonnenwendfeier runtergekullert, angebrannt und die ganzen anderen Sachen. Also ihr habt es ja hier vor der Haustür direkt.
Ja. Ne?
Also Skat, ne? Dann haben wir die Zehn, das ist die Zehnschaft, dann ist die böse Sieben und so weiter. Also Schell ist die Gerichtsglocke, die Schelle. Ne? Es schellt zur Tingversammlung. In Westfalen sagen sie, es schellt. Bei uns in Klingeltal, wir sagen ja, es klingelt, ne? Daher Klingeltal, Klingenhain und so weiter. Und so haben sich ja alle Namen, wie gesagt, erhalten bis zum heutigen Tag. Und die Bedeutung dieses Skatspieles, dieses Schach und Mühle, habe ich als Anhang im Ortsnamenbuch drin.
Also halt im Grunde auch bei dem Skat, also mal völlig abgesehen von den, ist das das Altenburger Blatt mit
ja.
Eichel?
Das Deutsche, genau.
Das Deutsche. Das Deutsche, ja. Das andere ist ja das französische Blatt, aber das ist ja im Grunde die gleiche
Die sagen Empik und wir sagen Grün.
Ja. Und eben was ist das andere ist, Kreuz ist Schelle, glaube
ich. Nee, Schell ist Schell. Schell und Karo.
Ach so, Schell und Karo, das war das, genau. Das war das.
Herz haben wir dann noch, ne?
Also die Farben, also richtig die Farben mit Eichel und bis Schelle, also was haben wir? Eichel,
Grün,
Herz.
Das Blatt, genau. Herz. So, genau. Die Rote Dame ist die Erdmutter Hertha, die Herzige aus der Herzigen. Ja. Ich habe es im Ruhn- und Sinnbilderbuch drin, ein Bild aus Knannstein, da ist die Kanzel mit Herzen. Ja, und das weist immer auf die germanische, die Urmutter Hertha, die Herzige hin. Sie ist natürlich alles, sie ist nicht die Hertha nur, sie ist natürlich die Freya, sie ist die Frau Holle, Frau Hage, alles in einer Person. Sie ist auch Hel, ja, die Herzige. Und aus diesem herzigen Kult wurde vom Christentum übernommen. Und dann haben wir heute in Bayern die Herz-Maria-Kirchen und die Herz-Jesu-Kirchen ausgemacht. Auch da wieder, bitte bringt mir den Nachweis, es gibt keinen, es ist alles 1:1 übernommen.
Aber selbst wenn du sagst, dass die Geschichten von Teufel und was war das andere?
Hexen.
Und Hexen, dass das eine Erfindung der Römer sind, das ist ja, basiert ja aber eigentlich auch auf unserem Brauchtum. Weil wenn sie einfach bloß den Namen verändert haben von
Theophal
oder was, dann haben sich ja, aus den Hagadiesen gemacht,
genau.
Dann haben sich ja tatsächlich auch nie wirklich was Neues einfallen, was Eigenes einfallen lassen.
Ja, was denn?
Ja. Haben sie ja eigentlich auch bloß Gegebenheiten hergenommen. Aber trotz allem, wenn man ganz kurz den Bogen zurückzuschlagen, zu dem, was ich vorhin meinte, wenn du gerade auch dieses Mühlespiel über so einen großen Raum deutschlandweit verteilt gefunden hast und auch diese ganzen Ortsnamen ja alle überall im Grunde auf denselben Lauten basieren, dann ist ja eigentlich tatsächlich zu schlussfolgern, dass wir ein gewaltiges Volk waren, überall oder auch eine Sprache gesprochen haben müssen. Also bis England rein und du findest die Orte ja, gerade Ungarn hatten wir vorhin mal kurz angesprochen oder Österreich und bis nach Süditalien runter und Spanien, das sind ja überall diese Ortsnamen zu finden, das lässt sich ja nur schlussfolgern, dass wir ganz Europa im Endeffekt eine Sprache gesprochen haben müssen.
Ursprünglich. Dann gibt es ja die unterschiedlichen Stämme, und die sich dann wieder unterschiedlich entwickelt haben und mundartlich, ne? Natürlich, klar, ne? Die Friesen sprechen natürlich anders als die Südbayern, die verstehen sich nicht, sie sprechen die gleiche Sprache, aber es ist ja das Gleiche, obwohl es nun mundartlich so sich verändert hat, aber der Ursprung ist eben der gleiche und das darf man eben nicht außer Acht lassen. Und deswegen, wenn du eine einheitliche Sprache hast und dann eine einheitliche Hieroglyphik findest, das kann ja nur bedeuten, dass es ein einheitliches Gottesverständnis gegeben haben muss. Ohne dem wären ja solche Sachen überhaupt nicht denkbar.
Also ich finde es auf jeden Fall faszinierend, dass gerade auch dieses Schach, wo alle Welt meint, das kommt aus Persien, dass das tatsächlich von hier ist. Irgendwie. Es ist, ja. Und wie gesagt, in welchem Buch haben wir es nochmal?
In Ortsnamenbuch im Anhang. Es sind 80 Seiten Anhang.
Ist darüber nochmal ganz konkret
ausführlich, Bedeutung von Schach und Mühle, die Bedeutung der Gasthöfe, Goldener Löwe wiederholt sich da wieder, ne? Grüne Tanne und so weiter, große Eiche. Ja, was ist denn die große Eiche? Natürlich der Thingplatz, wo die Eiche stand. Ja. Ne, ich habe ja ausführlich die Beschaffenheit des Thingplatzes dargestellt, abgebildet, wo was stand, wer was wo machte, sagte. Warum das weiße Pferd zu Beginn der Thing-Verhandlung auf den Platz geführt worden ist, um die Sonnenscheibe zu schlagen. Daher die vielen endlosen Gasthöfe zum Weißen Ross und so weiter. Es ist alles in unserer Sprache erhalten. Ja.
Prima. Ich danke dir für die Ausführungen zu diesem Teil. Und dann gehen wir als nächstes, lass mich schnell schauen, werden wir als nächstes nochmal ganz konkret Ortsnamen besprechen. Die einzelnen Namensänderungen, was die über, man findet ja regional verteilt verschiedene Häufungen von Ortsnamen. Und ja, bis dahin erstmal.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.